der Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 52, Entschuldigung, 42 unseres Podcasts Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Heute mal wieder im Sommermodus, deswegen habe ich auch gerade schon die falsche Zahl genannt. Und das heißt, wir haben diese Folge aufgezeichnet. Wir können jetzt nicht auf den Weltuntergang, der gestern oder vorgestern stattgefunden hat, je nachdem, worauf Putin Lust hatte, eingehen, sondern wir werden uns mit was ganz Bleibendem beschäftigen, nämlich mit Filmen. Und bevor es dazu kommt, möchte ich meinen Freund und Kollegen Sebastian Hengstmann in Magdeburg begrüßen.
Hallo Tillmann, ich grüße dich in Berlin, Tillmann Lucke.
Ja, und wir haben uns ja für heute, die letzten Male haben wir ja Podcasts und Serien empfohlen, heute haben wir uns unsere Lieblingsfilme rausgesucht, auch wieder Top 5. Und ja, da darf ich dich doch gleich bitten, was ist dein fünftliebster Film?
Also ich habe sowas wie Lieblingsfilme habe ich nicht, weil jeder Film ist anders und jeder Film hat mich anders gecatcht. Und bei Filmen ist es ja auch gerade so, ja, hast du es im Kino gesehen, hast du es im Fernsehen gesehen. Ich habe zum Beispiel mal gemerkt, ich habe mir mal so eine Dreier-DVD-Box gekauft, das Apartment 1, 2, 3 und das Mädchen Irma Ladus von Billy Wilder sind das Filme. Und da habe ich zwei im Kino gesehen, also ich habe hier so ein kleines Heimkino mit Beamer-Leinwand im Keller. So. Zwei davon habe ich im Kino gesehen, einen mit meiner Frau auf dem Fernseher. Und der auf dem Fernseher hat mir zum Beispiel nicht gefallen, obwohl der wahrscheinlich von der Qualität her genauso war. Das heißt, es ist immer auch so wie die Erlebniswirklichkeit und ich habe keinen Lieblingsfilm. Ich habe jetzt aber trotzdem irgendwie 5 Filme mitgebracht, die aus unterschiedlichen Genres mir irgendwas bedeuten, die ich irgendwie gut finde oder die irgendwie und beginnen möchte ich tatsächlich mit einem Film, der mir der mir emotional, also eigentlich könnte ich den auch auf Platz 1 packen. Aber ich mache das jetzt mal auf Platz 5 und das ist tatsächlich Dirty Dancing. Dirty Dancing war der erste Film, den ich bewusst im Kino gesehen habe und den ich bewusst mehrmals im Kino gesehen habe und das war 1989. Der kam 87 raus, aber erst 89 in die DDR und da lief der so durch, damals hast du, weiß ich nicht, 50 DDR fertig für ein Kino bezahlt, war ich 3-mal im Kino, habe mir Dirty Dancing angeguckt, war unglaublich verliebt im Baby. Ich fand die ganze Geschichte toll, ich kann den Film auswendig. Einer der Filme übrigens, wo die Synchronisation den Film verbessert, weil im englischen Original eigentlich nicht zu ertragen. Im Deutschen haben sie es hingekriegt, die DDR-Synchronisation war noch ein bisschen eine andere. Da sind so ein paar Sätze, kann ich mich als Kind dran erinnern, die waren anders, als man sie jetzt anguckt. Aber trotzdem.
Achso, die haben das extra in der DDR nochmal synchronisiert?
Ja, es gab da andere Synchronisationen in der DDR.
Auf 60
wahrscheinlich, weil sie die Rechte an die Best-Synchro bezahlen wollten. Ja. Egal, also für mich auf Platz 5 Dirty Dancing. Ich habe eine Wassermelone getragen, mein Baby gehört zu mir, ich lasse mir nichts verbieten. Muss man mögen, kann man hassen. Bei mir macht auch emotional eine Menge.
Schön. Mein Platz 5 ist eigentlich ein Fernsehfilm gewesen. Den habe ich mir dann aber auch gekauft. Der Minister. 2013 von Sat.1 ausgestrahlt.
Gutenberg-Affäre, ne?
Genau, die Gutenberg-Affäre 2 Jahre vorher. Und das ist im Grunde die Nacherzählung und das ist ziemlich so, wie es recherchiert wurde, wie es dann kurz darauf eben auch so durch die Medien ging, wie das alles dazu kam, dass Gutenberg seine Doktorarbeit gefaked hat, plus einem Element, was den Film natürlich interessant macht und was aber nicht bewiesen ist oder nicht real ist, also ausgedacht, nämlich sein Ghostwriter. Das ist sein bester Schulfreund, der ihn auch in der Schule schon immer abschreiben ließ. Also der Minister, also Gutenberg, so als schnöseliger Adliger, der ist gespielt von Kai Schumann und sein Schulfreund ist gespielt von Johann von Bülow. Und genau, und irgendwie ergibt es sich, dass die beiden so ein Team werden und der eine treibt den anderen immer so voran und sagt, ja, du brauchst doch keine Leistung und so, ich schreibe dir das. Und die beiden Frauen und so weiter, also die Ehepaare freunden sich an und dann kommt noch der Bildchefredakteur und pusht den auch noch von. Also es ist ziemlich genau die Story von Gutenberg, auch vieles mit Zitaten aus dem Echten, von Gutenberg und von seiner Frau, die sich ja auch manchmal sehr, sehr prägnant zu irgendwas geäußert haben. Die Figuren haben immer so bestimmte Namen. Der heißt Donnersberg statt Gutenberg. Und naja, die Kanzlerin heißt Murkel. gespielt
übrigens von der großartigen Katharina Thalbach, das muss man wirklich sagen. Also wirklich toll.
Genau. Bisschen weniger großartig seit letztem Jahr, seit dem Ukraine-Krieg, aber das trifft ja einige. Ist nicht so wichtig.
Ja, ja.
Ist nicht so wichtig. So, jedenfalls also wirklich toll, wer diese Affäre verstehen will, beziehungsweise das noch alles nochmal miterleben will, wie das damals war, dieser Hype auch, also wie die, der wurde ja richtig zum Star und im Nachhinein hat man den nur als Hallodri und als Angeber und als Aufschneider, aber das, ich meine, mir war natürlich nicht vorher klar, dass er eine Doktorarbeit gefaked hat, aber dass nichts dahinter ist, das habe ich damals auch schon gewusst. Aber ja, immerhin ein schöner Film, der dass die Mischung aus Dokumentation und Fiktion und aber auch wirklich, wirklich komisch ist.
Okay. Mein Platz 4 ist ein sehr, 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 sehr seltsames. Ich habe versucht, so ein bisschen nach Genres aufzuteilen und dann habe ich überlegt, ja, und dann der und müsste aber ich den noch erwähnen und so. Also, es ist wirklich sehr, ich nenne eigentlich immer so in diesem ganzen Zusammenhang wahrscheinlich meistens mehrere Filme, aber ich möchte hier an der Stelle, würde ich gerne den Film Weiß, also V-I-C-E, Vize von Adam McKay. Der war wirklich toll. Christian Bale spielt Dick Cheney, also Richard Cheney, in Originalfett. Also der hatte keinen Fettsuit an. Der hat wirklich sich diese Kilos angefressen. Das sieht man auch in einer Szene, wo er nur in Unterhose dasteht, dass er die Wampe wirklich hat. Glatze haben sie ihn auch rasiert. In der Rolle von George W. Bush übrigens Sam Rockwell. Grandios gespielt. Auch im Deutschen, sein Synchronsprecher ist ja Dietmar Wunder, die Stimme von Daniel Craig. Großartig. Also Weiß, Drehbuch großartig, Schauspieler sensationell. Ich liebe Adam McKay, der hat ja auch Don't Look Up gemacht, diesen Netflix-Film, wo Meryl Streep quasi Donald Trump spielt. Den hätte ich auch nehmen können an der Stelle, aber für mich war Weiß, weil ich wollte den im Kino gucken und es ging nicht, weil der Magdeburg nicht lief. Der lief eine Woche bei uns im Programmkino und da hatte ich aber keine Zeit und dann konnte ich ihn nicht im Kino gucken und dadurch musste ich mir die DVD kaufen, habe den hier zu Hause gesehen. Großartig, sensationell. Weiß von Adam McKay mit Christian Bale und Amy Adams als Liz Cheney. Sensationell, großartig.
Und ist auch sehr echt alles. Also
die echte Story. Ja. Also die Figuren sind ein ganz kleines bisschen überzeichnet und Christian Bale neigt ja so ein ganz kleines bisschen zum Overacting manchmal, aber es ist wirklich glaubwürdig und das, man kann das nachvollziehen. Und er war im Prinzip der eigentliche Präsident der Vereinigten Staaten.
Ja, gut, wir wollen ja auch ein bisschen zurückgehen in der Zeit und ich habe einen stellvertretenden, ich bin eben auch großer Disney-Fan und stellvertretend aus dieser ganzen Riege, der inzwischen über 50 abendfüllenden Zeichentrickfilme habe ich einen, der mich eigentlich schon immer fasziniert hat, nämlich Alice im Wunderland, rausgesucht von 1951. Das ist wirklich immer wieder zu sehen, also ein toller Film. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich mein absoluter Lieblings-Disney-Film ist, aber es ist wirklich ganz oben. Es gibt ja noch, was gibt es noch? König der Löwen, Robin Hood, Aristocats, Aladdin, Schneewittchen, den allerersten. Also aus allen Zeitaltern gibt es einfach tolle Filme. Wobei die allerneuesten habe ich jetzt auch noch nicht mir so richtig, also da habe ich jetzt nicht die letzten Jahre noch nachgeholt, aber muss man sagen, die als die Zeichnungen noch wirklich gezeichnet waren, das ist wirklich eine Schatzkammer und Alice im Wunderland eben, weil es sich auch so gut eignet, um als Zeichentrickfilm so in dieser Disney-Manier zu sein. Genau. Nämlich viele Lieder, viele verrückte Figuren, auf die sie trifft und jedes dieser Lieder ist ja ein Ohrwurm. Also und ich finde alles, was danach gedreht wurde an Alice im Wunderland, es wurde ja 100-mal nachgedreht, Zeichentrick oder real, das ist doch alles nicht nötig. Man kann doch einfach bei dem Original bleiben.
Bei Disney muss ich dazu sagen, ich kenne das ja fast alles, aber als ich in dem Alter war, dass es mich persönlich interessiert hätte, wir hatten auch noch Sozialismus und sowas lief ja nicht im Fernsehen. Disney-Filme liefen ja bis vor kurzem nicht im Fernsehen. Disney, die immer nur auf Kaufmaterial rausbrachte und die das natürlich in der DDR nicht kriechen. Und als die Wende war, war ich 12 und dann kam und dann dadurch ging das an mir vorbei. Das heißt, der einzige Zugang, den ich zu diesen Filmen habe, ist über meine Kinder. Und ein Film ist für mich immer dann gut, wenn ich sage, würde ich mir das auch ohne meine Kinder angucken. Und das ist er halt bei 80% der Disney-Filme nicht. Mein Lieblings-Disney-Film ist Frozen oder Die Eiskönigin, das muss ich wirklich sagen, den mag ich sehr. Aber auch da, ja, weiß ich nicht. Ist nicht meins.
Ja, also
und ich habe dazu keine Kindheitsbeziehung.
Bei Frozen würde ich sagen, also das hat dem Feminismus wahrscheinlich keinen Gefallen getan, weil alle jetzt aussehen wollen wie so eine Prinzessin, wie Elsa.
Ja, aber du hast zwei sehr starke Frauenfiguren.
Und starke Frauen, die aber Prinzessinnen sind. Und ja, wie wäre es mit einer starken Frau, die einfach starke Frau ist? Zum Beispiel bei Küss den Frosch.
Ja, gut.
Ist auch ein neuerer Film. Wobei, da muss man ehrlicherweise sagen, also diese Lieder bei Disney, die sind ja wirklich immer toll.
Ja, sensationell.
So seit den Nullerjahren sind die richtig scheiße übersetzt. Also Küss den Frosch von 2008.
Tommy Amper aus München, Musik-Synchronregisseur, ganz fürchterlich, muss ich wirklich sagen. Ja, netter Typ, spricht auch, singt auch hier selber ein, aber der sollte da die Finger von lassen. Also wirklich Tommy Amper, Also die waren alle in München synchronisiert, die Disney-Filme, und auch Die Musik, das ist schon automatisch. Man weiß schon, Amerika weiß schon, ich gehe zu Tommy Amper in München. Mhm. So. Und das muss er wirklich sein, die Übersetzung, wirklich Katastrophe. Stimmt.
Wahrscheinlich kann man festlegen, wann der dort eingestiegen ist, in welchem Jahr. Nämlich der Film war dann, also bei Liedern ist das halt wirklich katastrophal, wenn das sich nicht reimt oder holprig ist oder so.
Wenn es auch vor allem nicht stimmt.
Ja. Ja, klar. Und das macht diesen Film Küss den Frosch, der wirklich auch toll ist. Der spielt also letztlich Froschkönig, aber eigentlich auch nicht, sondern es geht um ein armes Mädchen aus einem Slum, aus Louisiana, also aus einer schwarzen Gegend. Und genau. Und das ist wirklich auch von der Geschichte toll. Die Figuren sind schön. Und. Aber wenn die dann anfangen zu singen, dann muss man es leise machen.
Genau.
Naja, aber darüber wollten wir nicht sprechen, sondern über insgesamt die Disney-Filme, sagen wir mal, des letzten Jahrhunderts. Da, wo, wie gesagt, noch gezeichnet wurde. Das ist wirklich alles Top-Qualität.
So, kommen wir jetzt zu meinem Platz 2, sind wir jetzt, ne? Ich muss jetzt ganz kurz...
Jetzt kommen wir zu deinem Platz 3 erstmal.
Mein Platz 3, genau. Und zwar, da bin ich auch sehr unsicher, deswegen schwurbel ich. Ich habe hier Filme, habe ich mir im Prinzip kein großes Ranking, weil ich es nicht wirklich machen kann. Ich musste mir nur 5 Filme raussuchen. Und ich bin da wirklich, weil sonst bestehen quasi die ersten 3 Plätze nur aus alten Kindheits- und ich habe ja nur mit Dirty Dancing, deswegen habe ich den ja mit Absicht schon nach hinten gepackt. Und es gibt so eine ganze Filmgenre der Romantic Comedies, wobei das ja auch der eine Film, also sag mal so, es gibt 2 Filme aus den 90er Jahren, die mich extrem geprägt haben. Und zwar das eine ist Jerry Maguire, Spiel des Lebens mit Tom Cruise und Renée Zellweger in den Hauptrollen. Und der andere ist Besser geht's nicht mit Helen Hunt, Jack Nicholson und klar, wie heißt der schwule Schriftsteller, der Schauspieler? Genau, oder wie Jack Nicholson oder sagt Joachim Kerzel in der Synchro sagt, Kacke stampfen, eine Schwuchtel. Egal, auf jeden Fall besser geht's nicht. Die beiden packe ich jetzt sozusagen auf Platz 3. Eigentlich Jerry Maguire, so ähnliches emotionales Erlebnis dazu wie mit Dirty Dancing. Aber besser geht's nicht, ist definitiv der bessere Film. Aber es war so ziemlich zeitgleich und die beiden Filme sind als herzerwärmend. Jerry Maguire ist jetzt nicht wirklich eine Comedy, besser geht's nicht, ist wirklich mehr eine Rom-Com. Jerry Maguire ist eigentlich mehr so ein Sportmanagement-Film, aber die beiden würde ich jetzt einfach auf Platz 3. Feel-Good-Filme. Bei mir sind ja fast alles Feel-Good-Filme, aber wirklich Feel-Good, muss ich einfach sagen.
Schön. Ja, dann kommen wir zu meinem Platz 3. Der ist auch ein bisschen her, 1992, und zwar Das Leben der Bohème von Aki Kaurismäki. Und Kaurismäki ist ja immer noch aktiv und er ist ja so ein bisschen speziell. Der hat aus Finnland so ein Genre begründet, das eigentlich nur er ausfüllt, weil das halt so, ja, skurril, oft eben humorvoll, und sein komischster Film, sein aus meiner Sicht eben auch bester Film, ist Das Leben der Bohème. Schwarz-Weiß gedreht spielt in einem unbestimmten Paris früherer Jahre, von Bohemians, also ein Schriftsteller, ein Maler und dann irgendwie irgendwelche Halotris, die da zusammenkommen, sich irgendwie durch dieses prekäre Leben schnorren, und es ist wirklich sehr liebevoll alles gemacht und wirklich so eine, es transportiert eben auch so eine Feel-Good-Stimmung. So dieses, ich meine, ich bin ja auch letztlich Künstler, aber ich bin jetzt kein Bohemian oder kein Bettler oder so, bin ich auch ganz froh drum. So, manchmal wird es ja auch verherrlicht, aber das wird es tatsächlich nicht, sondern es ist wirklich eine arme Welt. Sehr Also wer den Kauris Mäki mal kennenlernen will, für den ist das Leben der Bohème wirklich zwar der allerbeste, danach vielleicht, also aus meiner Sicht.
Man sollte ja nicht immer mit den besten Filmen anfangen, ne? Weil das
eigentlich
ist ja
nicht. Es gibt auch noch eine Fortsetzung, die heißt dann Le Havre, da ist eine der Figuren, nämlich der Schriftsteller, ist dann von Paris nach Le Havre gezogen und findet dort einen Flüchtlingsjungen. Das ist auch wirklich total, auch wieder auf seine Weise toll gemacht. Also das ist auch eine Fortsetzung, die es sich auch lohnt anzuschauen.
Gut. So, wo ich jetzt zu meinem Platz 2 komme, muss ich sagen, es sind ganz viele Filme nicht drin, die eigentlich Erwähnung finden sollten, zum Beispiel Starship Troopers von Paul Verhoeven von 97. Es ist eine Satire auf Militarismus und Science Fiction, großartig, und es ist eine Satire. Man merkt, dass das eine Satire ist, mein Gott. Dann, was ich auf jeden Fall erwähnen muss, ist Beetlejuice mit Michael Keaton, wo ja jetzt Gott vielleicht jetzt irgendwann mal bald der zweite Teil nach über 30 Jahren in die Kinos kommt, von 1985, 87, sollte eigentlich die Maidlands heißen. Ist eigentlich ein Horrorfilm und Michael Keaton als Lottergeist ist eine Komödie letztendlich geworden. Großartig, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ganz viele Filme, die 70er Jahre, die ganzen Rocky-Filme, also zumindest die ersten beiden. Ich kenne ja kaum schlechte Filme. So, das Problem ist aber, was ja auch bei dir ein bisschen mehr als bei mir, ist natürlich immer der deutsche Film. So, und wenn du nur 5 Plätze hast, dann musst du halt einen raussuchen. Otto, der Film könnte ich zum Beispiel jetzt mit reinnehmen, den ich absolut prägen und auch wirklich einen guten Film finde, auch wenn es eigentlich nur eine Sketchparade ist. Aber der als Film wirklich, und die Otto-Filme wurden ja dann immer schlechter und immer schlechter. Aber Otto, der Film kann man zum Beispiel erwähnen, wirklich, wirklich toll, mochte ich. Aber bei mir jetzt auf Platz 2, eigentlich Platz 1, weiß ich nicht. So ähnlich wie bei den Serien letzte Woche, hat unglaublich viel Meme- und Zitatepotenzial, ist Kein Pardon von 1992 von und mit Harpe Kerkeling. Und dieser Film stellt, also du merkst, wenn so Komiker macht Filme über das, wo du dich auskennst, und das macht er macht Filme über das deutsche Fernsehen. Und dieser Film ist einfach vorne bis hinten stimmig. Fast jede Szene ein Zitat, was du bringen kannst. Auch wer unsere Sommertheater sieht und Kein Pardon kennt, gerade seit Heiko mitspielt, für den das auch einer der absoluten Lieblingsfilme ist. Dieser ganze Sommertheater besteht eigentlich nur aus Kein Pardon-Zitaten. Und großartig besetzt mit Heinz Schenk, mit Harpe Kerkeling in der Hauptrolle, mit Elisabeth Volkmann, mit Dirk Dautzenberg, Margot Hohmeier, ganz Dirk Bach in der Nebenrolle, dann Kurt Weinzierl als Regisseur, das ganze Team rundherum, also super, großartig, ich kann diesen Film von vorne bis hinten auswendig, brauchst nur irgendeinen Satz anreißen und ich sag dir, wie geht's weiter. Und ich kann dir genau das Szenenbild beschreiben, übrigens der Film gedreht 91 in den DEFA-Studios, kurz bevor sie abgerissen wurden. Da ist sehr viel DDR-Optik auch drin, so die Kaffeekannen und so, alles DDR-Optik. Pardon, mein Platz 2.
Aber es spielt wo?
Es spielt im Ruhrgebiet.
Okay.
In Bottrop-Ömmel, wenn du es genau wissen willst.
Also sagen wir DDR at its best.
So, ja. Genau.
Ja, gut, dann kommen wir zu meinem Platz 2. Der Film Dreizimmer-Küche-Bad von Dietrich Brüggemann 2012.
So, du bist raus.
Ja, also man muss sagen, man kann von Dietrich Brüggemann halten, was er will. Er ist ein sehr fähiger Komödienregisseur und Autor. Zusammen auch mit seiner Schwester Anna Brüggemann, die da auch beteiligt war am Buch und auch mitgespielt hat. Das ist, dieser Film Dreizimmer-Küche-Bad spielt in Berlin, eben ungefähr vor 10 Jahren, so im Milieu der jungen Studierenden, und da zieht man eigentlich immer um und gründet WGs, zieht wieder woanders hin und dann passt es wieder nicht, trennt sich und so weiter, und es geht halt um so eine Gruppe aus, ungefähr 8 plus minus Figuren, die immer mal woanders sind. Also es gibt keine komplette Hauptfigur, sondern die sind alle so ein bisschen verteilt, begegnen sich dann wieder. Und das ist irgendwie alles so, es erzählt eben das Berlin, wie es halt vor 10, 15 Jahren war, inzwischen nicht mehr, weil man wahrscheinlich aus Mietgründen auch nicht mehr so oft umzieht, aber auch voller Leichtigkeit, viele Gags, viele Running Gags, viele subtile Gags, aber auch so ein bisschen naja, so Gags, wo man denkt, das verträgt es gerade noch. Also wenn man bei manchen Gags oder auch bei manchen Running Gags muss man sich ja überlegen, wie oft macht man es? Macht man es jetzt dreimal oder viermal? Und manchmal ist es ja so, wenn man sagt, ich mache es jetzt nochmal, das verträgt es aber. Das macht es dann noch besser. Und dann muss man aber Schluss machen, weil das sechste Mal wäre dann vielleicht doch zu viel. Und es gibt so eine Szene, Jakob Matschens zum Beispiel, auch inzwischen sehr bekannter Schauspieler, der fährt da mit seinem Kumpel Fahrrad an der Straße entlang und fällt dann vom Rad, weil er irgendwie mit ihm redet, nicht aufpasst, steigt also mühsam wieder auf, Szene geht weiter, das ist alles ein Take, Szene geht weiter, fällt wieder vom Rad. Er fällt insgesamt dreimal vom Rad. Und also das, sowas, so eine Szene sich auszudenken und dann auch zu drehen in einem Take und der Typ natürlich vollkommen ohne Polsterung, also ist auch, dass er seine eigenen Stunts da dreht, das sowas bringt es einfach und ist wirklich sehr zu empfehlen, so als Erinnerung an das Berlin, wie es vielleicht früher mal war.
Und wenn du früher meinst, meinst du von vor 10 Jahren?
Ja.
Oha. Ist so. Naja, mein Gott. Ja. Wann wirst du 40?
Nächstes Jahr.
Genau. So, kommen wir zu Platz 1.
Ja.
Ich muss echt sagen, ich habe lange überlegt und das ist auch, wie gesagt, ich hätte auch Dirty Dancing auf Platz 1 packen können. Ich habe die ganze Phase gehabt, da habe ich sehr viele alte Schwarz-Weiß-Filme aus den 30er, 40er Jahren geguckt und Citizen Kane, der ja angeblich der beste Film aller Zeiten ist, zumindest laut AFI. Und Casablanca habe ich neulich gesehen, wo ich auch sage, großartig, der so auf Platz 2. Wenn man die Liste jetzt mal durchgehen, der Pate und Dr. Seltsam, wie ich lernte, die Bombe zu lieben und dieser ganze, alles großartige Film, also der Pate ist ja kein Schwarz-Weiß-Film, der ist aus den 70ern, aber so die ganzen Schwarz-Weiß-Filme, gerade die Groten, und da ist mir einfach aufgefallen, dass mein Lieblingsregisseur aus der Zeit auch oft zitiert, tatsächlich nicht Rob Reiner, sondern Frank Capra ist. Frank Capra hat Filme gemacht, wie Mr. Deeds geht nach Hollywood, Mr. Deeds geht in die Stadt, Mr. Smith geht nach Hollywood oder so, nach Washington, Entschuldigung, Mr. Deeds geht nach Washington, also auch schon ein bisschen einfach gestrickt, wie gesagt, 40er Jahre, und da sticht ein Film für mich heraus, der für mich Film, wo ich auch wirklich mal geheult habe, das ist tatsächlich, ist das Leben nicht schön. Und ist das Leben nicht schön, gilt als inspirierendster Film aller Zeiten, weil da Szenen drin vorkommen, wie zum Beispiel die Welt sein würde, wenn jemand nicht gelebt hätte. Das wird in diesem Film von einem Engel, da geht es um George Bailey, der so eine Art Sparkasse, wie es die in Amerika gibt, übernimmt und sich dann damit auch übernimmt und ganz viel Geld verschwindet und er meint, es wäre besser, wenn ich nicht geboren worden wäre. Und da kommt Clarence, ein Engel vom Himmel, und zeigt ihm, wie die Welt wäre, wenn er nicht geboren worden wäre. Ein ganz toller, rührender Familienfilm, spielt auch zu Weihnachten, ist ein Weihnachtsfilm und zum Schluss. Also ist das Leben nicht schön? Zum Beispiel, wie gesagt, Zurück in die Zukunft Teil 2 ist das ziemlich genau zitiert und alles so. Ist das Leben nicht schön von Frank Capra von 1942, glaube ich. Aber großartig. Ganz toll. Und auch super gealtert. Kann man heute, auch wenn es schwarz-weiß ist, kann man heute noch gucken.
Stimmt. Es gibt eine Adaption, die kenne ich nun wieder sehr gut, weil ich Disney-Fan bin. Don Rosa, der berühmte Zeichner, hat zum 60. Geburtstag von Donald, also 1994,
da gehen wir nächste Woche drüber.
Special-Comic gemacht zum Thema, wie er dann irgendwie auch sich unwohl fühlt. Und dann kommt das Gleiche wie, er hätte nie existiert, ist natürlich ein ganz schlimmes Entenhausen dann.
Genau.
Und man kennt es aus vielen Zusammenhängen, solche Adaptionen von diesem, genau diesem Thema.
Also es gilt als inspirierendster Film aller Zeiten. Frank Capra hat es halt als erstes gemacht und da schneit es irgendwann und da haben sie wirklich eingefärbte Cornflakes genommen, das weiß man, das sieht man dann, wenn man es weiß, hört man es auch. Dein Platz 1?
So, mein Platz 1, auch ein amerikanischer Film von 1999 und zwar Ich liebe Dick. Im englischen Original nur Dick, was natürlich doppeldeutig ist, ist aber überhaupt nicht schlüpfrig, sondern es ist tatsächlich die Verfilmung der Watergate-Affäre von 1974, oder 72 bis 74, wo der Präsident Richard Nixon mit dem Spitznamen Dick oder Tricky Dick, wie man ihn tatsächlich nannte, dann zurücktreten musste. Und auch da, das ist so ein bisschen wie bei der Minister, da stimmt alles. Diese ganze Geschichte, chronologisch alles so aufgebaut, wie es eigentlich ist. Und mit einer kleinen Veränderung aus dichterischer Freiheit. Da gibt es nämlich, man wusste ja bis 2005 nicht, wer dieser Whistleblower war, der also den Einbruch ins Watergate Hotel der Presse gesteckt hat. Da gibt es die zwei Journalisten, Woodward und Bernstein. Und diese Figur, das sind zwei Schulmädchen, die also zufällig, das eine Mädchen wohnt in diesem Watergate Hotel und die andere ist bei ihr zu Besuch und die sehen, wie da stocktiefer eingebrochen wird. Und die machen sich erstmal nichts draus und kriegen dann aber später mit oder freunden sich dann irgendwie mit dem Präsidenten an. Ziemlich absurd. Es ist aber total witzig, diese Figuren. Auch der Präsident ist gut gespielt, Dan Hedaya spielt den. Und auch der Außenminister, der ja immer noch lebt, wie heißt er nochmal?
Henry Kissinger.
Henry Kissinger, genau, der wird auch gespielt, immer so im
nicht
Krieg.
Nicht ergriffen, außer von sich selbst, wie Volker Pistos genau, mal so sagt.
Im Kleinkrieg mit dem Präsidenten begriffen, wie es dann nicht Sie, Henry, und dann Sie verlassen jetzt den Raum und dann sagt Henry, kein Problem, ich habe sowieso noch einen Termin mit dem Nobelpreiskomitee. Naja, und also, und es ist ganz cool, auch so diese, wie wir schon manchmal gesagt haben, diese Lebensfreude, oder dieser Wohlfühlaspekt, so 70er-Jahre-mäßig, also alle Soundtracks der 70er-Jahre werden hoch und runter gespielt. Diese zwei Mädchen, die haben in jeder Szene irgendwas anderes, knallig, buntes an, also absolut farbenfroh und es ist auf allen Ebenen eben so ein wirklich gelungener, echt perfekter Film, möchte ich sagen. Deswegen ist es mein Platz 1.
Super. Okay, und jetzt geht es dann damit gleich weiter, nämlich wir werden uns mit einem ganz besonderen Thema beschäftigen, was ihr alle von uns erwartet, weil wir auch ein Politik-Podcast mit Tiefgang sind. Was das genau ist, werde ich nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, liebe Zuhörenden, schreibt uns bitte, wenn ihr noch, ich habe zum Beispiel, fällt mir gerade ein, den Film 10 Dinge, die ich an dir hasse mit Heath Ledger und Julia Stiles, hätte ich unbedingt noch erwähnen müssen, weil das der Lieblingsfilm von mir und meiner Frau ist, sozusagen, aber ja, egal. Bitte bis nächste Woche. Schreibt an luke@hengstmanns.de per E-Mail oder auf unserer Homepage hier direkt unter der Folge luke.hengstmanns.de oder per WhatsApp an 0391 40 255 40. Und nächste Woche die letzte Sommerfolge, die am weitesten von dem Zeitpunkt entfernt ausgestrahlt wird, wo sie aufgenommen wurde. Deswegen können wir auch über ein sehr altes Thema reden. Bis dahin, Timmern. Tschüss, bis nächste Woche.
Bis dann, Sebastian.